von wem ich euch heute erzähle. Das ist die Leni. Die Leni, das ist die älteste Tochter von meiner Freundin. Und die Leni, die hat selber schon zwei Kinder, ein Mädchen und einen Buben. Und die gehen noch in den Kindergarten. Und die Geschichte ist eigentlich eine Erfahrung, die sie gemacht hat. Das war jetzt im Winter, als wir so viel Schnee hatten, war ja bei uns auch teilweise richtig viel Schnee. Und die Leni ist früh mit dem Auto zum Kindergarten gefahren und bis jetzt hat es eigentlich immer gut funktioniert, dass sie mit dem Auto auf den Parkplatz hochkam und auch wieder runter, obwohl der Parkplatz nicht geräumt wurde. Aber an diesem Tag war das ein bisschen schwieriger. Sie kam zwar auf den Parkplatz hoch, hat die Kinder in den Kindergarten gebracht, aber als sie dann ins Auto gestiegen ist und wieder runter wollte vom Parkplatz, da musste sie über so einen Huckel fahren, ging nicht. Seid ihr schon mal mit dem Auto, mit dem Papa oder mit der Mama im Schnee stecken geblieben? Nicht? Seid froh. Der Leni ist das passiert. Und die Leni hat ein paar Mal angesetzt, Auto zurückrollen lassen, wieder hoch losgefahren, wieder das Auto zurückrollen lassen. Keine Chance, sie kam nicht fort und sie war schon ziemlich müde und kaputt. Sie wollte sich eigentlich zu Hause nochmal hinlegen, weil sie früh sehr zeitig aufgestanden war. Und sie hat dann so, oh, was mache ich denn jetzt? Und dann hat sie ihre Hände gefaltet und hat gebetet. Lieber Gott, bitte schick mir doch einen Engel, der das Auto anschiebt. Das ist natürlich schon ein großer Wunsch, ne? Wenn man sich einen Engel wünscht, der das Auto anschiebt. Und die Leni hat ganz fest vertraut, dass da ein Engel kommt, dass sie das gar nicht sieht, aber dass ihr Auto plötzlich losfährt. Sie hat wieder versucht, ging nicht. Und dann plötzlich kamen aus dem Kindergarten drei Leute angelaufen, die gesagt haben, Leni, hör auf, fahr noch mal zurück und wir schieben dich an. Und sie haben sie angeschoben und sind bis auf den Berg fast hochgekommen. Und weiter ging es nicht. Dann haben die Räder durchgedreht. Vorher, bevor die Leni auf den Parkplatz gefahren ist, war ein Räumungsfahrzeug in die eine Richtung gefahren. Und plötzlich kommt dieses Räumungsfahrzeug wieder zurück. Normalerweise fahren die nicht die gleiche Strecke nochmal, die sie schon geräumt haben. Und da ist einer von denen, die das Auto geschoben haben, vorgesprungen und hat gewunken und hat gesagt, Mensch, du musst uns helfen. Und dann hat er das Auto, haben sie dann wieder zurück. Die Leni ist wieder ein Stück zurückgefahren. Und dann hat das Räumungsfahrzeug den ganzen Parkplatz geräumt, obwohl das nicht seine Aufgabe gewesen wäre. Hat einen riesen Schneehaufen vor den Kindergarten an der Seite aufgetürmt. Die Kinder haben zum Fenster rausgeguckt, haben sich total gefreut, weil sie dort im Schneehaufen dann spielen durften. Und dann konnte die Leni ganz normal und ganz toll mit dem Auto vom Parkplatz fahren. Und dann hat die Leni sich so überlegt, lieber Gott, ich bin dir so dankbar. Ich habe um einen Engel gebeten, aber du hast mir Menschen geschickt. Und manchmal, da benutzt Gott Menschen wie Engel, die dann zu uns kommen und die uns helfen. Also wenn ihr einmal in Not seid, ihr könnt immer zum lieben Gott beten. Ob er dann einen Engel schickt, was er auch schon bei manchen gemacht hat, oder ob er euch Menschen schickt, die euch helfen, das ist dann Gottes Sache. Wichtig ist, dass ihr wisst, ihr könnt immer Gott um Hilfe bitten und er ist für euch da. Das war meine, beziehungsweise das war Lenis Geschichte für euch.
Und ganz passend zu dieser Kindergeschichte geht es heute bei mir um das eigene Wunder. Um Probleme, Hilfen und das eigentliche Wunder. Ich will euch vorerst an zwei Frauen erzählen. Zwei Frauen, die mir in meinem Dienst einfach begegnet sind. An dieser Stelle zwei Frauen, weil es ihnen etwas leichter fällt, mit mir über Probleme zu sprechen, als das manchmal, mitunter nicht immer, aber manchmal Männern möglich ist. Es könnten aber genauso gut zwei Männer sein. Die erste Frau, die hatte ein Problem. eigentlich viele Probleme. Sie ist schon in allen Kirchen gewesen. Sie hat schon mit so vielen Pastoren, Pfarrern, Seelsorgern gesprochen. Aber keiner hat ihr helfen können. Alle haben irgendwann den Kontakt abgebrochen. Sie hat sich allein gelassen, liegen gelassen, einsam und verlassen gefühlt. Sie hat Hilfe von Menschen erwartet und fühlte sich auch abhängig gegenüber eben diesen Menschen. Immer wieder denjenigen oder diejenige, an denen sie alle ihre Hoffnung gesetzt hat. Die meisten Menschen waren an der Stelle aber nicht ehrlich mit ihr. Konfrontiert mit ihrem eigenen Unvermögen, haben diese Leute, die mit ihr mehr Kontakt hatten, dann irgendwann sich zurückgezogen und bei ihr blieb das Gefühl zurück, ein hoffnungsloser Fall zu sein. Dann gibt es eine zweite Frau, die hat auch ein Problem oder mehrere Probleme. Sie ist auch in Gemeinden gewesen und hat auch mit Pastoren gesprochen. Bei ihr würde sie sagen, dass sie auch noch nicht die Lösung hat, aber weiß, dass die Lösung auch gar nicht in der Hand eines anderen Menschen liegt. Sie ist offen für die Hilfe Gottes und hält Ausschau nach seiner Führung, nach dem nächsten Schritt in ihrem Leben. Nicht der Mensch, ein Pastor, ich oder ein Kollege steht an dieser Stelle im Vordergrund, sondern Gott. Wie ist das bei uns? Wie geht es uns, wenn uns Menschen mit ihren Problemen konfrontieren? Sind wir auch eher geneigt, wie diese Menschen an der ersten Stelle, alles zu versuchen, was in unserer Macht steht? Und nehmen gerne auch Probleme an, die wir lösen können? Das fühlt sich doch auch super an. Ich hatte bei einem Besuch einer alten Frau den Klostuhl angebracht und bei der Gelegenheit muss man die alte Brille abmontieren. Und ich muss sagen, ich habe das noch nie gemacht, aber es hat sich richtig gut angefühlt. Ich bin von diesem Besuch weggegangen und das Problem dieser Frau war gelöst. Ist doch klasse. Ich habe mal bei einer Familie die Gespräche nicht an einem Tisch geführt, nicht bei einer Tasse Tee oder einem Kuchen, sondern mit einem Spachtel in der Hand haben wir die Tapete gelöst, weil sie gerade am Renovieren waren. Und es waren super Gespräche. Danach hatte ich jetzt nicht unbedingt das Problem gelöst, das ging schon noch weiter, aber es hat sich auch richtig, richtig gut angefühlt. Ich glaube, wir alle wissen, dass helfen und auch helfen können, dass es einem auch persönlich ganz viel gibt. Die Sache ist nur die, eigentlich, wenn wir spüren, dass ich nicht helfen kann, wenn wir spüren, dass das, worum es geht, meine Fähigkeiten, meine Zeit, mein Verständnis, vielleicht alle diese Begrenzungen, die wir noch haben, bei weitem übersteigt, was machen wir dann? Wenn nicht nur die Person, die ein Problem hat, nicht kann, sondern ich merke, ich kann auch nicht. Viele ziehen sich dann zurück. Denn diese Ohnmacht, die man spürt, das ist nichts, wo man gerne dabei bleibt. Diese Ohnmacht, die mehr Fragen aufwirft, als dass sie Antworten gibt. Und der vergangene Donnerstagabend war im Grunde genommen eine solche Gelegenheit. Da kriegt man über Telefon mitgeteilt, nach einem Termin, man ist schon sehr spät, versucht noch vor der Sperrstunde nach Hause zu kommen, dass ein Kind im Grunde genommen die Augen mit brennendem Plastik verätzt bekommen hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann Blut sehen, ich kann offene Brüche sehen, ich kann Schnittwunden sehen. Ich habe oft genug mein eigenes Gesicht gesehen nach einem Fahrradunfall, wo auch nicht mehr viel dran war. Das kann ich alles ab, aber ein Auge sich vorzustellen, in dem eine brennende, heiße Flüssigkeit Spuren hinterlassen hat, wo man die einzelnen Plastikdinger wieder rausziehen muss. Ihr Lieben, mein Kopfkino hat gar nicht lange gebraucht, dass ich gemerkt habe, oh, bin ich hier ohnmächtig. Oh, das übersteigt alles, was ich mir auch nur ausmalen kann. Das ist, und sofort war der Gedanke da, oh Gott, du musst ein Wunder tun, schon wieder, wir brauchen ein neues Wunder. Aber der Gedanke ging an Gott. Und das ist das Gute. Das ist so wertvoll, wenn wir an dieser Stelle auch abgeben können. Tatsächlich nicht selber alles tragen. Und ja, wir haben noch mehr Leute ins Gebet genommen. Und am nächsten Morgen kam tatsächlich die Nachricht, dass keine bleibenden Schäden erwartet werden. Ist das nicht ein Wunder? Es ist ein größeres Wunder als alles, was jeder von uns an dieser Stelle als Einzelleistung und sind wir auch noch so kräftig, hätten bewerkstelligen können. Ich möchte mit euch eine biblische Geschichte anschauen und sie steht im 2. Königebuch, im 4. Kapitel und dort lese ich die ersten 7 Verse. Das 2. Buch der Könige im 4. Kapitel und lese die ersten 7 Verse. Im Kontext dieses Buches, da lesen wir von Elisa, einem der großen Propheten. Ja, Elisa ist Elia vorausgegangen und Elisa ist derjenige, der sich ein doppeltes Maß erwünscht hat von Gott. Er hat sich viel vorgenommen und wie Elia wirkt auch er Wunder. Aber zuerst geht es um ein Problem. Mein Problem, um die Frage nach Hilfe und letzten Endes erst um ein Wunder. Im 2. Buch Könige, 4. Kapitel, ab Vers 1 heißt es: Und es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenjünger zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldenherr und will meine beiden Kinder nehmen und zu leibeigenen Knechten machen. Elisa sprach zu ihr: Was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Haus? Sie sprach: Deine Magd hat nichts im Haus als ein Krug Öl. Und er sprach: Geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig. Und geh ins Haus und schließ die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße. Und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite. Und sie ging hin, schloss die Tür hinter sich zu und ihren Söhnen. Und diese brachten ihr die Gefäße herbei, und sie goss ein. Und als die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß her. Er aber sprach zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl. Und sie kam und sagte es dem Mann Gottes an. Er sprach: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne nährt euch von dem Übrigen. Ich glaube, die meisten von uns kennen vermutlich diese Geschichte. Wahrscheinlich ziemlich gut. Sie ist so knapp gehalten in diesen 7 Versen, dass man nichts wegnehmen könnte aus ihr. In dieser Verse gibt es nicht ein Wort, was man noch sagen könnte, ah, das kann wegfallen. Hier können wir noch ein bisschen mehr die Sache auf die Spitze bringen. Nein, jedes Wort ist in diesem Vers ganz wichtig. Wir haben ein Problem. Wir haben eine Lösung. Sind wir danach fertig? Wenn es im Leben doch immer so einfach wäre. Was hat diese Geschichte mit uns zu tun? Oder was können wir daraus lernen? Ich will ein paar Wörter rausgreifen und sie einmal auf mich übertragen, aber im Umkehrschluss dürft ihr meine Fragen alle mitdenken und überlegen, wie sieht das bei euch aus. Ganz am Anfang heißt es, dass diese Frau schreit. Sie schrie. Wie ist das bei mir? Manchmal müssen Menschen auch bei mir erst schreien, bis sie gehört werden. Das tut mir von Herzen leid. Manchmal bringt erst das Schreien ein Anliegen ganz oben auf den Stapel. Und erst dann höre ich davon. Erst dann sehe ich vielleicht das Problem. Vielleicht nehme ich manche Person sogar erst dann wahr. Das ist nicht gerade einfach, wenn man schreien muss, um wahrgenommen zu werden. Wie geht das bei euch? Kennt ihr das auch? Dass Menschen erst wörtlich um Hilfe rufen müssen, bis wir manchmal sehen, was los ist? Bis wir merken, Mensch, gut, dass du sagst, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Oder gehören wir zu den Menschen, die ganz sensibel sind, die das irgendwo schon spüren, die immer schon auch so ein Auge dafür haben und die vielleicht lieber einmal mehr fragen, du Mensch, willst du mir nicht erzählen, wie es dir geht? Ich habe das Gefühl, das wird dir gerade richtig gut tun. Das Zweite, was hier genannt wird, ist, dass hier von einer Frau die Rede ist. Eine Frau ist in der damaligen Zeit nicht geschäftstüchtig. Das bedeutet, sie kann nicht für sich selbst eintreten und das Geschäft oder den Beruf ihres Mannes einfach so weiterführen. Wir hatten eine Predigerin in Bayern, die selber nie studiert hatte, aber die einen Mann hatte, der Prediger war. Und sie hat das weitergeführt, was er angefangen hatte, aber nicht mehr konnte. Ist eigentlich unglaublich, aber ich freue mich darüber, dass es so etwas gibt. Manchmal denke ich auch, die Tina wäre an manchen Stellen besser als ich. Jeder von uns hat so Gaben und Fähigkeiten und jeder von uns spürt auch Beschränkungen an der einen oder anderen Stelle. Aber diese Frau, die lebt nicht in einem Sozialstaat. Dort, wo ihr Mann stirbt, bedeutet, dass die Lebensgrundlage, das, was er tat, um diese Familie zu ernähren, auf einen Schlag wegbricht. Sie kann nicht an diese Stelle treten. Es ist ihr gar nicht ermöglicht. Einerseits kann sie sich damit nicht aus der Schuld befreien, aber die gesellschaftlichen Konventionen geben ihr auch gar nicht die Möglichkeit dazu, auf der anderen Seite wird sie aber trotzdem zur Rechenschaft gezogen. Sie kann sich nicht rausbringen, aber sie wird verantwortlich gemacht. Wenn man beiderseits sagen würde, jemand, der nichts dafür kann, der kann auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden, da sähe die Sache schon ganz anders aus. Aber nein, das ist eine einseitige Geschichte. Letztlich steht sogar ihre Freiheit auf dem Spiel, nicht nur die ihrer Kinder. Dann heißt es hier bei mir immer noch im Vers 1, du weißt ja. Sie sagt, dein Knecht, mein Mann ist gestorben und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Du weißt doch, Mensch, du weißt doch, ich habe dir doch schon erzählt. Das ist auch eine Erwartungshaltung, die hier schon zum Ausdruck kommt. Du weißt doch, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Im Grunde genommen ist das noch eine Verstärkung des Vorwurfs, der schon im Raum steht. Er ist doch einer der Guten. Er hat doch immer alles gemacht und jetzt trifft's ihn, obwohl er doch einer der Guten ist. Lass doch die da. Es gibt immer welche. Aber doch nicht einen der Guten. Du weißt doch. Das erzeugt Druck. Aber Elisa kann mit diesem Druck umgehen. Ich als Mensch, du weißt doch, Druck erzeugt manchmal Gegendruck, Druck erzeugt manchmal Gegenwille, dann kommt das innere Kind durch und wir verhalten uns vielleicht manchmal ganz anders, als wir eigentlich wollten. Elisa macht das sehr gut hier. Er macht das sehr gut. Das nächste Wort ist der Schuldherr. Und beim Geld, da hört die Freundschaft scheinbar auf. Beim Geld, da muss ganz klar Tacheles geredet werden. Auf Heller und Pfennig. Geld. Ich habe heute mit den Teenies über Götzen gesprochen. Interessant, Geld haben wir nicht genannt. Ich glaube, Geld kann Götze sein. Beim Geld werden wir berechnend. Beim Geld kann man eine Bilanz machen, einen Strich drunter ziehen. Und mal gucken, wie die Rechnung aufgeht. Ich erinnere mich an meine Jugend, aus der ich herkomme. Da gab es einen Jugendlichen, der hat sich Geld geliehen. Von uns, von anderen. Und er hatte seine Gründe und er konnte es nicht bezahlen. Er konnte es nicht mehr zurückgeben. Aber er konnte auch nicht erzählen, wofür er das Geld gebraucht hatte, weil er versucht hatte, eine Person zu schützen. Das haben viele nicht verstanden. Nicht akzeptiert. Wenn ich es nicht verstehe, du mich klar einen Tisch vor mir machst, dann will ich mein Geld wieder haben, und zwar auf Heller und Pfennig. Und wenn nicht, dann kommt die Polizei, dann kommt der Anwalt und dann klären wir das auch so. Geld. Das ist ein Wahnsinnsthema. In 2. Mose 22, Vers 25 bis 27 heißt es dazu: Wenn du meinem Volk Geld leihst, einem Armen, der bei dir wohnt, so sollst du ihn nicht wie einen Wucherer behandeln, du sollst ihm keinen Zins auferlegen. Wenn du von deinem Nächsten das Kleid als Pfand nimmst, so sollst du es ihm bis zum Sonnenuntergang wiedergeben, denn es ist seine einzige Decke und das Kleid, das er auf seiner bloßen Haut trägt. Worin soll er schlafen? Schreit er aber zu mir, so erhöre ich ihn, denn ich bin gnädig. Hier ist davon die Rede, dass jemand, der seine Schulden übrig bleibt, seinen Mantel, eine Art Decke, etwas Dickes, das haben wir so nicht. Wir kennen das vielleicht im Grunde genommen heute, wenn Leute mit einem großen Daunenmantel rumlaufen, das könnte man am ehesten noch von der Funktion her so beschreiben. Aber die haben eben auch darin schlafen können, sich zudecken können damit. Und deswegen, damit sie durch die Nacht kommen, war dieses Gewand, das letzte Hemd, das man gibt, da kommt das Sprichwort her, unveräußerlich. Aber die Tatsache, dass man hingehen konnte und von seinem Bruder, von seinem Armen sogar das letzte Gewand fordern konnte, zumindest bis zum Abend, zeigt doch ganz klar, auch damals war es mit dem Geld nicht so weit her. Da hat alles aufgehört. Auch wenn Gott sagt, ich bin gnädig. Wir? Manchmal nicht so sehr. Damals gab es ein Sabbatjahr. Damals gab es ein Jubeljahr. Alle diese Institutionen hätten dazu beitragen sollen, dass Schulden vergeben werden. abgeschrieben, nicht mehr eingeholt werden können. Wie geht das mit uns? Vergeben wir Schuld? Vergeben wir Missetat? Auch dann, gerade wenn sie jetzt nicht monetärer Natur ist, sondern auch irgendwas an mir gemacht wurde? Oder tragen wir das weit über das Sabbatjahr hinaus, manchmal sogar über das Jubeljahr hinaus, den Menschen hinterher und hinterher und hinterher und denken, wir haben einen Anspruch auf etwas? Was soll ich dir tun? Was soll ich dir tun? Was für eine Frage. Würdet ihr die auch so stellen, im Angesicht einer Frau, die mit Problemen zu euch kommt? Was soll ich dir tun? Oder würdet ihr sagen, diese Frage, die ist gefährlich, denn jetzt, wenn was kommt, dann gibt es da zumindest mal eine ausgesprochene Erwartungshaltung an mich. Und ob ich das kann und dann zugeben muss, das kann ich nicht, schaffe ich nicht. Boah, das ist schwer. Elisa spricht das aus. Und er sagt danach sogar noch, und das finde ich ganz stark, sage mir, was hast du im Hause? Was hast du? Und das ist etwas so Zentrales in jedem Umgang mit Menschen, dass man hier an dieser Stelle im Grunde genommen ja am liebsten einfach nur so dankbar sein kann, weil er es vormacht. Die erste Frau mit all ihren Problemen, die hat immer Menschen in Anspruch genommen und gedacht, hier und da, da brauche ich Hilfe, hier und da, da kannst du mir helfen, dort und da, da kannst du mir helfen und da, da kannst du mir helfen. Sie hat so eine Abhängigkeit gespürt, eine Abhängigkeit von Menschen, aus der sie nicht mehr rausgekommen ist, die sie unmündig zurückbleiben lässt und immer wieder bei Problemen, wo sie auf sich selbst gestellt, dabei bleibt und sagt, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Und das war auch der häufigste Satz. Aber diese Frage, was hast du im Haus, die zielt auf die Frau ab. Was hat sie? Womit kann die Frau in ihrer so ausweglosen Situation doch selber dafür sorgen, dass es einen Ausweg gibt? Das ist riesig. Das ist wirklich Wahnsinn. Und sie sagt, sie hat nichts im Haus als einen Krug Öl. Nun, wir kennen diese Geschichte. Aber was, wenn es bei dieser Frau um die Gemeinde geht und bei dem Schuldherr um den Ankläger? Was, wenn wir die Frau sind? Was, wenn es das Öl für den Heiligen Geist steht und das Gefäß für unser Herz? Was wäre, wenn unser Herz so von Gott erfüllt ist, dass wir tatsächlich die vielen leeren Gefäße unserer Nachbarn mit Leichtigkeit füllen könnten? Was, wenn dieses Öl nicht nur unsere Schulden bezahlt, sondern wir tatsächlich auch noch weit darüber hinaus davon leben können? Nicht nur schuldenfrei sein, sondern leben können. Richtig leben. Ein Leben, das sich lohnt. Was, wenn dieser Überfluss des Beschenktseins uns Menschen zu etwas machen sollte, die nicht mehr länger nur für sich leben, sondern auch selber Leben verschenken, Lebenszeit hingeben, weil sie es erhalten haben, nicht aus sich selbst heraus, weil es ihnen zugesprochen wird, nicht weil sie sich's verdient haben. Der entscheidende Punkt ist hier, glaube ich, nicht das Wunder oder dass Elisa als Prophet erhöht wird. Dem Wunder geht auch an dieser Stelle der Glaube voraus. Die Frau tut etwas, was Elisa ihr sagt, und Elisa ist beim Wunder selber nicht einmal mehr zugegen. Und da sind wir ganz nah auch an den Wundern mit Elia mit dabei. Ja, wo der Fremde sich im Jordan untertauchen soll. Und das Wunder geschieht erst, als er glaubt und vertraut und das tut, was Gott sagt. An dieser Stelle der Prophet sagt. Der springende Punkt scheint meiner Meinung nach hier die Hingabe Elias zu dieser Frau zu sein. Oder wenn wir in der Bildsprache bleiben, die Hingabe Gottes zum Menschen oder eben auch zur Gemeinde, die wir hier jetzt versammelt sind. Wir haben schließlich heute die Gemeindewahl, eine Baustelle, die seit über 4 Jahren besteht. Und zu dieser Baustelle haben auch unterschiedliche Leute unterschiedlich viel beigetragen. Das ist einfach so. Sind wir nicht allesamt Schuldner? Auf jeden Fall. Aber fordern wir nicht auch mit aller Härte, uns vermeintlich zustehend, ein Verhalten ein von Menschen? Und meinen, weil sich vielleicht jemand wählen lässt, dass wir Anspruch auf seinen Dienst haben? Vermutlich passiert auch sowas. Und doch Gott fragt uns persönlich, was kann ich dir tun? Was kann Gott dir tun? Wie kann er dich befreien? Wie kann er dein Leben von der Knechtschaft losmachen? Wie kann er dich erlösen? Und er fragt uns und jeden Einzelnen von uns eben auch diese zweite Frage. Was hast du in deinem Haus? Womit kannst du dich einsetzen? Und die Wunder Gottes in dem Leben deines Lebens, aber auch in dem Leben anderer erleben. Womit kann er dich rufen? Was hast du zu Hause? Welches kleines bisschen haben wir schon vorher von Gott bekommen, woraus Gott letztendlich ein vielfältiges multiplizieren kann? Was soll ich dir tun? Was hast du in deinem Haus? Diese beiden Fragen gehen nicht nur an die Frau, sondern eben auch an uns. Und an dieser Stelle ist es so wichtig, dass wir nicht Menschen im Weg stehen, nicht meinen, das Werk sei von unseren Fähigkeiten abhängig, sondern dass Menschen aus ihrer Beziehung zu Gott auch ihre Probleme in den Griff kriegen. Erleben, dass er Schuld erlässt und noch weit darüber hinaus gibt. So viel, dass wir richtig gut davon leben können. In dieser Hinsicht ist das eigentliche Wunder. Die Schuldner treten zurück. Auch Elisa tritt zurück. Aber die Frau oder eben die Gemeinde, die lässt sich befreien und wird zum Leben berufen. Und darin möge uns unser Herr aus der Fülle seiner Barmherzigkeit, Fürsorge und Gnade segnen. Amen.